Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schön, euch zu sehen, dass ihr hier seid, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Bertram hat es eben schon gesagt, ob es nächste Woche hier stattfinden kann, werdet ihr sehen, wir werden es alle sehen. Und ich finde das ganz schön, dass viele Leute relativ ehrlich gesagt haben, wisst ihr was, wir müssen von Tag zu Tag entscheiden. Keine große Fresse, ich weiß Bescheid, sondern einfach nur sagen, von Tag zu Tag, wir müssen gucken. Es ist eine ganz spezielle Situation. Wie schön, dass wir jetzt schon die ersten Verse dieses Psalms gehört haben, gelesen haben. Und ich möchte gerne mit euch den Rest dieses Psalms gemeinsam ansehen. Und ich habe mich gefragt, sag mal, wann lesen wir eigentlich vor allem Psalmen? Also wir lesen Psalmen, vielleicht wenn wir einen Bibelleseplan haben und da sind die Psalmen dran, dann muss man sie lesen. Oder in der Jahresbibel, wenn das vorgelesen wird. Aber wann lesen wir bewusst und absichtsvoll und suchen nach dem Psalm und lesen darin? Mir fällt auf, in der Regel lesen wir sie in Extremsituationen. In Situationen, wo wir uns extrem freuen, dass unsere Zunge so vor lauter Freude einen Knoten macht und wir denken, wie kann ich das denn ausdrücken, wie sehr ich mich freue? Oder in Extremsituationen, wenn man traurig ist, wenn man Angst hat, wenn man verzweifelt ist, sodass man auch sagt, ich bin innerlich so verkrampft, ich könnte schreien oder mit Stühlen schmeißen, aber wie kann ich das denn sagen? Und dann sehen wir, dass in der Heiligen Schrift dort Worte sind, denen wir uns anschließen können. Wir finden in dem Psalm Menschen, die gebetet haben, geleitet vom Geist Gottes, und das so formuliert haben, dass wir uns im Chaos unserer Gedanken, unserer überstürzenden Wörter einfach anschließen können. Dass wir nicht im Gewirr unserer eigenen Phrasen untergehen, sondern sagen, jetzt schließe ich mich dem Beter an, der quasi als Eisbrecher in der Eiswüste meiner inneren Ängste und Nöte vorangeht. Ich folge ihm. Ich war mal zu Gast in einer Bibelschule und dort hat eine der Lehrerinnen uns ihre Bibel gezeigt und wir sollten gucken, was uns auffällt. Also didaktisch war das jetzt nicht so toll, ne? Aber niemand hat das bemerkt und später haben wir gesehen, im Schnitt ihrer Bibel konnte man genau lesen, wo sie oft liest. Und das waren die Paulusbriefe und die Psalmen. Die Psalmen waren richtig ein dicker, fettiger Strich, wo sie immer dann geblättert hat an der Stelle. Guckt mal auf eure Bibel, wo ihr denn eure dicken Markierungen habt, wo man sehen kann, dass ihr dort gelesen habt. Und Psalm lesen ist, so kommt es mir manchmal vor, wie an einer Gebetsgemeinschaft teilhaben. So als ob man dabei ist, wie andere beten und dann sagt man sein Amen. Wenn es gut ist. In der letzten Zeit war ja ganz oft das britische Unterhaus auch in der Presse und in den Medien und im englischen Unterhaus, im Parlament, da dürfen die ja nicht klatschen. Und deswegen darf man seine Zustimmung immer nur mit einem Ei, Ei, Ei sagen, ne? Oder eben selbst No darf man nicht sagen an der Stelle, ne? Aber so Ei, Ei. Und so ist das, wenn wir Psalmen lesen, da könnte man eigentlich immer zwischendurch sagen, ja, Ei, Ei. Und wir sagen eben altaramäisch Amen, Amen. Wir hören, wie jemand betet und sagen dann Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man mal bei unseren Gebetsgemeinschaften genau hinhört, und heute bitte ich euch, das so genau gar nicht zu machen, wenn wir gleich miteinander beten, dann kommen manchmal da Wörter raus, die sind eigentlich so ein bisschen schräg, ne? Da hat Jesus Christus plötzlich Kinder und Gott der Vater ist für uns am Kreuz gestorben und so ein Zeug, ne? Rein theologisch müsste man sagen, ne, da sage ich mein Amen nicht zu. Das ist ja total unbiblisch, was ich da gerade gehört habe. Aber wir müssen manchmal eben mit dem Herzen hören. Und dann sagt man schmunzelnd dazu, ja, Amen, passt schon von Gott her. Und Psalmlesen ist so ähnlich. Mir geht es so, es gibt kaum einen Psalm, den ich ohne Stocken mitbeten kann. Immer wieder tauchen da Formulierungen auf, die sind für mich fragwürdig. Also würdig einer Nachfrage, wo ich am liebsten fragen würde, aber wie hast du das denn jetzt gemeint? Manchmal sind Psalmen so schön, da sind ganz wunderbare Worte und plötzlich tauchen da die Ungläubigen auf. Und sogar im Psalm 139, den wir doch alle so sehr lieben. Ich bin wunderbar gemacht, das erkennt meine Seele. Du hast mich bereitet. Nehme ich Flügel der Morgenröte, bettete mich am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wunderbarer Vers. Und kurz vor Ende des Verses tauchen plötzlich schreckliche Formulierungen auf, wie mit den Ungläubigen verfahren werden soll, was ihren Kindern geschehen soll. Ich denke, oh je, und dann endet es wieder anders. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Wir müssen und wir dürfen die Psalmen selektiv lesen. Das heißt, wir dürfen uns Dinge rausgreifen aus dem Psalm. Dinge, die uns gut tun, die uns gefallen. Die Bibel lesen wir in der Regel im Kontext. Immer, was ist davor und dahinter. Bei dem Psalm dürfen wir manchmal anders vorgehen. Und das ist schön. Und ich glaube, wir dürfen es auch deswegen, weil manche Psalmen, wenn ihr genau hinguckt, kaum einen inhaltlichen Aufbau haben. Die haben gar keine inhaltliche Struktur, sondern manchmal ist das wie Kraut und Rüben. Zum Beispiel der Psalm 119, das längste Kapitel der Bibel mit 176 Versen. Versucht da mal eine Struktur zu erkennen. Das wird schwer. Oder es wird Fantasie. Das ist alles geprägt davon, dass Gottes Wort toll ist und dass man froh sein kann, wenn Gott spricht, dass man seine Weisung schätzen soll. Das Ordnungsprinzip im Psalm 119 ist das hebräische Alphabet. Man hat einfach die Anfangswörter, die Anfangsbuchstaben der Verse ergeben, wenn man sie hintereinander schreibt, das Alphabet auf Hebräisch. Man merkt, ach, das ist ja witzig, deswegen heißt es in manchen Bibelübersetzungen das güldene ABC. Ihr merkt also, dabei ist nicht entscheidend jetzt der inhaltliche Aufbau. Der Inhalt ist wichtig. Ich habe nicht gesagt, dass der Inhalt unwichtig ist. Ich sage nur, der inhaltliche Aufbau ist nicht so wichtig. Bei Psalm 25 ist das genauso. Im Hebräischen ist Psalm 25 so aufgebaut, dass jeder Vers mit dem nächsten Buchstaben des hebräischen Alphabets anfängt. Und wenn wir das im Kopf haben, dann wird uns auch klar, warum der Psalm, wie wir ihn eben gehört haben, so hier mal und da mal und mal Ängste, mal Geborgenheit, das ist okay. Und so dürfen wir diesen Psalm eben auch lesen. Und so möchte ich mir euch einladen, ein wenig über die nächsten Verse nachzudenken, die wir hier haben. Ihr lest die schon die ganze Zeit, das ist ja auch genau richtig. Wende dich zu mir, betet hier der Psalmist. David wird als Verfasser angegeben, zumindest können wir sagen, das passt gut zu ihm. Wende dich zu mir, spricht der Psalmist, und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Sieh an mein Jammer und mein Elend und vergib mir all meine Sünden. Sieh, wie meiner Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Das ist ein Psalmwort, wie ich finde, zur rechten Zeit. Wende dich zu mir, sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Hier spricht jemand, der sich eben einsam empfindet, der sich elend empfindet. Ich kann nicht beurteilen, ob David in dieser Situation das wirklich so war. Es spielt auch gar keine Rolle. Wenn mir jemand sagt, weißt du was, ich fühle mich gerade einsam und richtig elend, dann habe ich doch kein Recht, ihm zu sagen, nee, Alter, das stimmt gar nicht. Ey, du bist super drauf, stell dich nicht so an, du elender Jammerlappen. Ja? Sondern dieser Psalm gibt mir die Möglichkeit auszudrücken, mir geht's aber elend. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man kann sich ja einsam fühlen, sogar unter Menschen. Du kannst ja mit 200 Leuten auf einem Haufen sitzen und fühlst dich zum Heulen elend und einsam. Deswegen spielt keine Rolle, wie die angebliche Realität aussieht, sondern es kommt darauf an, wie nehme ich das wahr? Und diese Person hier sagt, mir geht's echt mies. Ich bin einsam und fühle mich elend. Mir nimmt's auch die Luft. Wende dich zu mir, sei mir gnädig. Jetzt könnte ja jemand unter euch sagen, der gut sich in der Bibel auskennt und in der biblischen Theologie, ja, aber in Jesus Christus ist Gott dir doch gnädig. Hat er am Kreuz von Golgatha nicht gezeigt, dass er dir von Herzen zugewandt ist? Wie um alles in der Welt bringst du so viel Unglauben auf, ihn jetzt zu bitten, dich dir zuzuwenden und gnädig zu sein? Er ist doch gnädig. Versteht ihr, was ich sagen will? Es geht hier nicht um theologische Korrektheit. Ja, am Kreuz von Golgatha, wo habt ihr es? Im Kreuz von Golgatha ist Jesus Christus gestorben. Gott zeigt am Kreuz, dass er gnädig ist und jeden einlädt, sich dieser Gnade anzuschließen. Ja, aber es gibt so oft Situationen, wo wir das bewusst erflehen. Wir wissen es im Kopf, dass Gott gnädig ist und für uns ist und uns trösten will und beistehen will und auch durch diese wirklich historisch einmalige Situation hindurchführen wird mit der ganzen Virusgeschichte. Wir wissen das, aber wir wollen so gerne das auch spüren, wissen, neu zugesprochen bekommen. Es geht hier nicht um theologische Korrektheit. Wir werden eines Tages Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, ja. Aber bis dahin haben wir immer wieder das Recht, Gott zu bitten, dass er uns doch neu trösten möge. Und der Psalmist hat ihr eben das Gefühl, dass er nicht mehr im Blick Gottes ist. Oder kennt ihr das, wenn kleine Kinder irgendwas machen? Das ist ein Mädchen, ein kleines Mädchen, die ist, sagen wir mal, 3. Und die spielt mit Sand. Und die hat gerade entdeckt, dass man Sand, wenn er klebrig ist, so zusammenklumpen kann. Wenn man hochwirft, dann geht er wieder kaputt. Und die Mama ist in der Nähe. Und das Kind sagt jetzt, Mama, guck mal. Macht so. Ball geht kaputt. Im nächsten Moment sagt sie, Mama, guck mal. Und das geht 40 Mal. Das Kind weiß doch, dass Mama guckt. Irgendwann müsste man sagen, ey, du Blag, was habe ich, ich bin doch hier. Aber das macht man nicht, sondern das Kind wünscht sich, dass die Mama guckt. Und das ist doch das Recht des Kindes. Und die Mama, was macht sie? Sie guckt. Und sie sagt, fein, super, du bist die Bälle, beste Matsch-Sandformerin, die ich je gesehen habe. Ja? Spielt doch gar keine Rolle. Deswegen, wir dürfen darum beten, dass Gott uns neu seine Gnade zuspricht und versichert. Dass Gott sich zuwendet und zugewandt bleibt, ist unsere größte Sorge und auch die größte Hoffnung. Die größte Hoffnung, dass Gott uns sieht, das ist unser größter Schatz. Und deswegen ist es der Bestandteil des wichtigsten alttestamentlichen Segens. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Dass Gott uns sieht, das ist Frieden, Heil, Trost. Und die Psalmen laden ein, Dinge auszusprechen, die man allein ungern formuliert. Ich habe eben große Angst, führe mich aus dem Schlamassel, aus der Enge. Das deutsche Wort Angst kommt von Enge. Jemand, der Angst hat, dem wird es eng ums Herz. Führe mich aus der Enge, und dann kommen die biblischen Formulierungen von der Weite. Du führst mich in großer Weite. Sieh an mein Jammer, sieh an mein Elend, vergib mir all meine Sünden. Und das ist interessant hier, dass der Psalmist mitten in seiner Bitte, dass Gott ihn doch trösten möge, seine Schuld bekennt. Das wird ihm plötzlich wichtig, denn er merkt, oh Mensch, ich habe ja gar kein Recht darauf, dass Gott mich tröstet, sondern Gott muss mich an meiner Schuld vorbeitrösten. Und das tut er in Jesus Christus. Jeder, der darum bittet, dass Gott ihm helfen möge, ist eingeladen, auch um Vergebung zu bitten und seine Schuld auch auszudrücken. das, was viele Kirchen machen, indem sie im Gottesdienst eine Zeit hatten, in der man seine Schuld bekennt. Das haben wir in evangelischen Freikirchen auch aus guten Gründen historisch einmal abgelegt. Aber wo bekennen wir unsere Schuld? Hier sagt der Psalmist: Bitte hilf mir und vergib mir all meine Schuld. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also immer, wenn wir uns Gott nahen, ist die Bitte um Vergebung der Schuld eigentlich im Raum. Und in Jesus Christus vergibt er uns auch die Schuld. Das ist wohltuend und schön. Sieh, sagt der Psalmist, sieh doch. Das ist auch lustig, ne? Als ob Gott aufgefordert werden müsste zu sehen. Der guckt ja schon. Trotzdem, sieh, wie meiner Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Das taucht ja oft auf in den Psalmen. Immer wieder sagt man, das sind die Feinde. Und wisst ihr was? In der Regel, es gibt bestimmt auch Ausnahmen, in der Regel sind mit Feinden niemals äußere Feinde gemeint, wie ein anderes Land oder ähnliches. Sondern in der Regel sind damit Menschen aus der Nähe des Beters gemeint. Aus dem eigenen Volk, aus der eigenen Nachbarschaft. Das sind Leute, die machen sich lustig. Die Feinde sind die Menschen, die sich lustig machen über den Beter. Leute, die sich lustig machen, wenn er krank ist. Leute, die in seiner Krankheit ein Zeichen Gottes sehen, dass Gott ihn verlassen hat. Diese Feinde, die werfen ihm vor, dass er Dinge getan hat, die er gar nicht getan hat. Wir würden heute sagen, Mobbing. Er sagt, hilf mir doch gegen meine Mobber, gegen die Leute, die mich hier fertig machen. Hilf mir. Gegen die Jäger, gegen die Fallensteller. Hilf mir. Gegen die wilden Tiere. Das sind alles Bilder dafür, dass sich einer einsam fühlt und fertig gemacht, gedisst fühlt. David fühlt sich hier als gemobbt. Und wir dürfen das Gott klagen. Und wenn du das erlebst, dass du manchmal denkst, ja, irgendwie gibt es so viele, die lästern über mich, dann darfst du dich dem hier anschließen, kannst sagen, ey, hilf mir, Gott, hilf mir bitte gegen meine Feinde. Feinde jetzt aber in diesem Sinne, ja? Wir sind ja sowieso aufgerufen, die Feinde zu lieben. Insofern, hilf mir gegen die, die mich fertig machen wollen. Aber ich habe ja eben auch gebeten, musst du dann sagen, dass du mir meine Schuld vergibst. Zeig mir, wo mein Anteil an dem ganzen Schlamassel ist. Ich bin nicht die Ursache für das Schlamassel, aber ich habe Anteil. Hilf mir, schenk mir Weisheit und schenk mir Freunde, die mir helfen. Vergib mir all meine Sünden. Bewahre meine Seele und errette mich. Das ist nach meinem Herzen das Zentrum dieses Psalms. Ihr dürft es aber gerne anders setzen. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Das ist ganz wichtig, denn ich traue auf dich. Ich vertraue dir, ich glaube, ich gelobe mich dir an. Ich habe mich dir geschenkt. Ich habe mich dir anvertraut. Ich bin ja schon geborgen, sagt der Psalmist. Ich vertraue dir. Aber bitte bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Lass doch nicht zu, dass ich kaputt gehe. Ich vertraue dir. Und mit Seele ist jetzt nicht gemeint, dieses komikhafte, kleine, weiße Wattebällchen mit kleinen Flügeln, das im Moment unseres Todes aus dem Mund kommt und in den Himmel fliegt, um dort ewig lang Harfe zu spielen. Das ist nicht die biblische Vorstellung von Seele. Das kommt aus der griechischen Philosophie und hat die christliche Theologie lange geprägt. In der Bibel wird deutlich, der Mensch hat nicht eine Seele, der Mensch ist eine Seele. Der Mensch hat nicht ein Herz, sondern der Mensch ist ein Herz, Lev. Der Mensch hat nicht Fleisch, Bazar, sondern er ist Fleisch. Das heißt, der Mensch wird immer beschrieben aus einer gewissen Perspektive heraus. Wenn man ausdrücken will, dass der Mensch vergänglich ist, wie das Gras, das vergeht, dann sagt die Bibel, der Mensch ist Basar, er ist Fleisch. Wenn man deutlich machen will, dass der Mensch ein Bündel ist von Willen, von Motiven, dann sagt die Bibel, der Mensch ist Herz. Und wenn er deutlich machen will, der Mensch ist lebendig, von Gott gegenüber lebendig, von Gott her ins Leben gerufen und gewollt, dann sagt die Bibel, der Mensch ist eine lebendige Seele. In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, da machte der Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde, blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so ward der Mensch eine lebendige Seele, müssten wir genau übersetzen. Bewahre meine Seele heißt jetzt, bitte pass auf mich auf. Ich schmeiß mein ganzes Leben in deine Hand. Nicht nur mein Denken, meine Gedanken, ich werfe mich ganz in deine Hand. Pass bitte auf mich auf. Wenn wir Seele mit Geist übersetzen oder mit Intellekt, dann wird oft gefragt, wo sitzt denn die Seele? Sitzt die Seele im Gehirn? Und was ist denn, wenn ich dann eine geistige Erkrankung bekomme? Was ist denn, wenn ich mit meinem Gehirn glaube und mein Gehirn wird krank? Mein Großonkel ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit, also maximal dement geworden. Der weiß nichts mehr. Der hat vergessen, wie man aufsteht. Buchstäblich, der weiß nicht mehr, wie man aufsteht. Hat er vergessen. Wie schrecklich, wenn wir nur geborgen wären in dem, was wir biblisch korrekt denken können. In dem Moment, in dem wir nicht mehr richtig denken können, wäre ja unser ganzer Trost weg, unser Halt weg. Das heißt, bitte bewahre meine Seele heißt, bitte nimm mich als Mensch ganz auf. Halte mich geborgen, selbst wenn ich nicht mehr weiß, was Geborgenheit ist. Bitte glaub du doch für mich, wenn ich nicht mehr glauben kann. Wer weiß denn, weiß doch keiner, was noch kommen mag in unserem Leben. Bitte bewahre meine Seele, mein ganzes Sein. Ich werf mich auf dich. Du musst in mir glauben, du musst in mir hoffen, du musst in mir lieben. Sei bitte mein Ein und Alles. Bewahre meine Seele. Denn ich traue auf dich. Und so wollen wir jetzt auch in diesen besonderen Zeiten, und wir sind alle Zeugen von Dingen, die es so noch nie gegeben hat, mit dieser Coronavirus-Infektion. Ich will kurz erklären, warum das einmalig ist. Ich bin auch Zeuge gewesen, da war ich noch ein bisschen jünger, von Tschernobyl, die erste große Explosion eines Atomkraftwerks. Es gibt Dinge, da sind wir historische Zeugen. Vielleicht sind wir auch Zeugen geworden eines wunderbaren Ereignis ist nämlich eine Revolution ohne Blutvergießen. Ne? Bei der Wiedervereinigung. Kann sein, dass es das so noch nie gegeben hat. Jetzt werden wir Zeuge von einer Virusinfektion, die hat es schon oft gegeben. Und Menschen sind auch gestorben, schon immer. Oft hat die Menschheit das gar nicht gemerkt. Die hat gar nicht gemerkt, dass mehr starben. Ne? Das Besondere ist jetzt, dass wir global vernetzt sind. Und so Viren hat es oft gegeben, vielleicht noch viel, viel schrecklichere. Aber es gab nicht so gute Flugzeuge. Ne? Und das ist das Neue, das ist das Besondere. Das war vor 200 Jahren nicht möglich. Jetzt ist es möglich. Ne? Die Viren können reisen. Das macht es so speziell und das macht es so besonders. Und in diesen Zeiten können wir mit den Worten des Psalms oder der ganzen Psalm beten, dass Gott uns bewahren möge, und zwar in jeder Dimension unseres Lebens. Es könnte ja sein, dass du vollkommen unbelästigt durch diese Situation gehst, aber vor Angst krank wirst. Was hast du denn davon dann? Hast den Virus nicht, aber das ist den Virus der Angst. Das heißt, wir wollen darum beten, dass Gott uns bewahren möge als ganzer Mensch. Unsere ganze Gesellschaft, auch die Gemeinde Jesu, muss und wird sich jetzt bewähren. Warum? Weil wir keine andere Chance haben. Ganz einfach. Jetzt ist die Zeit, als Gemeinde Jesu die guten Werke zu tun, von denen Jesus in der Bergpredigt sagt, dass sie Gott den Vater im Himmel preisen werden. Jetzt zeigt sich's, ob wir die Stadt auf dem Berge sind, die sich nicht verbergen kann, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Es wird sich zeigen, ob die Jünger Jesu jetzt ein Vorbild sind für die Menschen, die Jesus noch nicht folgen. Das wird sich jetzt zeigen. Es wird sich zeigen, ob wir die Menschen sind, die Orientierung geben in ihrer inneren Gefasstheit oder ob wir ob wir wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend laufen. Und es gibt ja zwei Formen von aufgescheuchten Hühnern. Die einen sind wirklich aufgescheucht und die anderen sind aufgescheucht, indem sie alles ignorieren und sagen, also alles Quatsch, hat es immer gegeben. Das ist beides Aufregung. Die einen verschließen sich, die anderen drehen durch. Die Frage ist, können wir getröstet in Jesus Christus voller Liebe, Barmherzigkeit und Geduld anderen Menschen zur Seite stehen und helfen? Es wird sich zeigen, unsere Solidarität, ob eben die kleinen christlichen Gemeinden Orte sind, an denen Verschwörungstheorien blühen, die Schaden anrichten, ob wir die Orte sind, an denen dem Herrn der Gemeinde Schaden angetan wird, indem wir ihn zum Gespött machen, indem wir nicht darauf achten, dass wir vernünftig sind und maßvoll, oder ob wir die Dinge tun, die nötig sind. In Matthäus 20 erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und da ist ein Schriftgelehrter, der flüchtet sich in theologische Diskussionen, wer denn nun wirklich der Nächste ist, wem er denn tatsächlich helfen muss. Jesus sagt, laber nicht. Halt den Rand jetzt. Sagt er so nicht. Ja? Aber wenn man sich das Gleichnis genau anguckt, wir könnten da mal drüber nachdenken in der Predigt, dann merkt man ganz genau, er sagt, hör auf zu schwallen jetzt. Die Frage ist doch nicht, wer ist mein Nächster? Sondern die Frage ist, hilfst du als jemand, der dem der Nächste ist? Das ist doch die Frage. Hilfst du, tröstest du, begleitest du, kaufst du ein? Nicht, um in den Himmel zu kommen, ich sage es jetzt nochmal, sondern weil du längst von der Liebe Gottes in Jesus Christus in den Himmel gezogen worden bist. Die entscheidende Frage ist, helfen wir, sind wir da? Wir sind eben alle in Gottes Hand. Und das ist das Gute, das ist das, was wir anderen voraus haben, dass wir geborgen sind in Gott. Die anderen haben das nicht. Sie haben Sorge und Nöte auf einer ganz anderen Ebene. Wer, wenn nicht die Gemeinde Jesu, wer, wenn nicht wir, sind berufen, und das schon seit Jahrtausenden, in Zeiten der Not und der Gefahr für alle Menschen, solche Leuchttürme des Gottvertrauens zu sein und der sich aufopfernden Nächstenliebe. Und Dietrich Bonhoeffer sagte, unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Und ich lade ein, das zu tun in der nächsten Zeit. Beten und das Gerechte tun. Und mit dem Beten fangen wir jetzt an. Amen. Ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Wollt ihr gerne stehen? Ihr wollt. Ja, lasst uns stehen. Das gibt unserer Gebetsgemeinschaft feierlichen Nachdruck. Ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Betet, wie ihr wollt und wie es der Herr euch aufs Herz legt. Ich schließe dann ab.